Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Es ist jetzt 75 Jahre her, dass US-Bomber über Hiroshima und Nagasaki Atombomben abgeworfen haben. Und diese Bomben, die hatten wirklich eine unfassbare Gewalt. Zehntausende Menschen verbrannten bei lebendigem Leib oder wurden von Trümmern erschlagen oder wurden danach von der Strahlung im Laufe der Zeit getötet. 136.000 Menschen wurden in Hiroshima getötet, in Nagasaki waren es 64.000 Menschen. Sowas hatte es in der Geschichte der Menschheit vorher noch nicht gegeben. So viele zivile Opfer auf einmal, so viel Leid. Und so wie der Holocaust, so wird auch der Abwurf dieser Atombomben heute als Zivilisationsbruch bezeichnet. Also ein Ereignis, das über das Unvorstellbare irgendwie hinausgeht. 9 Jahre nach diesem Sommer 45 erscheint ein Film in den japanischen Kinos.
Tokyo, once a city of 6 million people. What has happened here was caused by a force which, up until a few days ago, was entirely beyond the scope of man's imagination.
Now let's have it, Steve. What about this monster story of yours?
Well, it's big and terrible.
Das ist die US-amerikanische Version des Trailers damals vom Film Godzilla, von dieser Riesenechse. Und dieser Film und die Atombombe, die hängen eng zusammen. Mein Kollege Jörg Buttgereit, der kann uns die Zusammenhänge gut erklären. Der ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Jörg, also nach diesem unfassbaren Atombombenabwurf, ja, wie sah das in der japanischen Gesellschaft denn aus? Wie haben die das verarbeitet?
Also nicht, wie wir das so gewohnt sind hier in Deutschland. Wir haben ja auch das Dritte Reich und all die schrecklichen Sachen doch selbst als Schulkinder schon aufarbeiten müssen, sage ich mal jetzt bösartig. In Japan wurde dieser Atombombenabwurf, der ja dazu geführt hat, dass Japan seinerzeit kapituliert hat vor den Alliierten, wurde eigentlich schamhaft verdrängt. Und Godzilla, der Film, hat denn 1954 zum ersten Mal diese Angst aufgegriffen und sozusagen versinnbildlicht. Also eine Metapher, ein riesiges Monster, wie du gerade schon so schön gesagt hast, unvorstellbare Zerstörung, unvorstellbar groß. Und dieser Film war extrem erfolgreich damals und hat, wie ja wahrscheinlich auch viele der Hörer wissen, ja eine richtige Serie von Godzilla und japanischen Monsterfilmen in Gang gesetzt.
Also im Prinzip so ein Monster, das quasi wie so eine Art Naturgewalt über Tokio daherkommt, wie ja auch die Bombe, die an einem schönen Sommertag einfach aus der Luft fiel, sag ich mal. Wie wurde denn der Film damals aufgenommen?
Also der ist in Japan extrem erfolgreich gewesen, deswegen gab es ja auch diese vielen Fortsetzungen. Mhm. Und Godzilla war für die, dadurch, dass sie jetzt plötzlich ein Bild von diesem Trauma sich hatten konnten, war greifbar. Man konnte sozusagen dieses Monster sehen auf der Leinwand und man hat auch gesehen, wie die japanischen Streitkräfte, die haben ja kein Militär, die Japaner, die haben ja lediglich eine Verteidigungsarmee seit 1945, wie die sich halt versuchen, gegen dieses Monster zu verteidigen. Das ist auch der erste Film bezeichnenderweise oder der einzige japanische Monsterfilm, in dem das Monster denn stirbt, in dem Godzilla stirbt, was ihn natürlich nicht davon abgehalten hat, in Teil 2 wieder aufzutauchen.
Okay. Wie kam es denn eigentlich dann dazu, dass es eine US-amerikanische Version gab?
Naja, die haben natürlich, ich meine, man muss sich nicht vormachen, die Japaner haben jetzt nicht den Monsterfilm per se erfunden. Es gab vorher schon jede Menge amerikanischer Monsterfilme, in denen es auch um Atomkraft ging, um Atomversuche, weil die Leute hatten natürlich auch damals schon Angst davor. Und die Amerikaner haben einfach billig einen Film aus Japan jetzt bekommen, den sie ja ein bisschen amerikanisieren, sage ich mal, konnten. Und der ist dann einfach ins Kino gekommen. Also das war für die einfach ein neuer Film. Ihnen ist dann aber bei der Bearbeitung aufgefallen, dass der ja doch ganz schön mit dem Finger auf die amerikanische Politik und auf Amerika zeigt. Und sie haben dann angefangen, einfach die Bilder von den zerstörten Städten rausgeschnippelt und dann hat man noch einen amerikanischen Reporter dazu gedreht, also Szenen nachgedreht, der die Sache auch noch ein bisschen in so ein anderes Lot bringt. Also der Film wurde entschärft, sage ich mal, dass man nicht mehr gemerkt hat, dass es eigentlich ein Film gegen Amerika und gegen die Verwendung von Atombomben ist.
Du hast ja gesagt, eigentlich gab es bis dato keine richtige Aufarbeitung, sondern eher so Verdrängung. Hat denn dieser Film wirklich dazu beigetragen, da was zu bewegen?
Ja, das klingt natürlich ein bisschen komisch, wenn man sagt, dieses Trauma konnte natürlich nicht aufgearbeitet werden. Aber ich glaube, es ist sehr hilfreich gewesen im Umgang damit. Man hatte einfach plötzlich ein Bild für das Unbeschreibliche. Und in Japan gab es nicht diese Sendung, wie wir sie hier über den Holocaust zum Beispiel im Fernsehen manchmal sehen. Oder wie wir jetzt, wenn wir in die Abendprogramme der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gucken, gibt es ja jede Menge Dokumentationen über Hiroshima. Sowas gab es alles früher in Japan nicht. Die Sache wurde totgeschwiegen und auch die Opfer wurden dementsprechend ignoriert. Und dieser Film ist halt rückblickend besonders deutlich. Ich weiß nicht, wie sehr das den Leuten damals schon so aufgefallen ist, aber ich halte es für einen der Gründe, warum der Film so erfolgreich ist, dass er sich eben so explizit auf diese Atombombe bezieht. Also das Monster kommt aus dem Meer, weil es durch die Atombombe geweckt wird.
Jetzt gibt es ja wirklich echt viele Godzilla-Filme. Ist denn da der Godzilla, also diese Riesenechse, diese Naturgewalt, immer der Bösewicht? Oder gibt es so im Verlauf der Filme auch eine charakterliche, ich sag mal, Monsterentwicklung?
Gibt es aber komischerweise hin zum fast zum Beschützertier, also zum Wappentier von Japan. Auch ich habe, als ich klein war in den 70er Jahren, in deutschen Jugendvorstellungen in den Kinos, Godzilla eher als Freund kennengelernt, der mich vor bösen Monstern aus dem Weltall gerettet hat. Es gab 1962 einen Film, der noch heute einer der erfolgreichsten Godzilla-Filme überhaupt ist in Japan, King Kong gegen Godzilla, wo das japanische Wappentier gegen ein amerikanisches Monster, King Kong ist ja ein Monsterfilm von 1933, ein amerikanischer, die beiden kämpfen gegeneinander. Und dieser Film ist schon total familientauglich, da sollte die ganze Familie mit rein. Es war natürlich einfach ein Kniff, um mehr Leute ins Kino zu kriegen, aber das hat dazu geführt, dass Kinder total auf Godzilla plötzlich standen und dann haben die einfach Filme für Godzilla gedreht. Der hat ja einen Sohn bekommen und wurde zum Superhelden und was nicht alles. Also der musste so ziemlich alles durchmachen. Er wurde zum Umwelt, also er war, im Grunde war Godzilla auch schon die erste Greta Thunberg von Japan, muss man sagen, weil er 1971 gegen ein riesiges Smogmonster schon gekämpft hat und gesungen hat, bring uns die Sonne zurück und rette die Erde.
Was bedeutet Godzilla denn für Japan heute?
Also sie haben es tatsächlich geschafft, ihn sogar ins neue Atomzeitalter und in die Katastrophe von Fukushima mit reinzuziehen. Es gab 2016 einen Film, der hieß Shin Godzilla. Shin heißt so viel wie neu oder auch der wahre Godzilla. Und da kommt wirklich auch wieder ein Monster aus dem Meer, wie der Tsunami 2011 da über Japan geschwappt ist. Und breitet sich über das Land aus, hat verschiedene Formen und wird verzweifelt ja bekämpft von den japanischen Behörden und die gehen diesmal sogar so weit, dass der japanische Premierminister daran glauben muss, weil die Japaner natürlich auch bei Fukushima eine ähnliche Verdrängungspolitik vorangelegt haben wie damals bei Hiroshima.
Eine Riesenechse als Hilfsmittel zur Verarbeitung nationaler Traumata. So kann Godzilla als Figur und die Filme über ihn auch verstanden werden. Jörg Buttgereit mit den Infos dazu. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.